In den Abendmahlsgottesdiensten betrachten wir die Leidenswoche Jesu, die letzten Tage, die er vor seinem Tod hier auf Erden verbracht hat. Und es stimmt uns etwas ein in die Feier des Abendmahls, weil wir durchaus so einige Aspekte und so einige Punkte erblicken von dem, was Christus selbst wichtig war. Und was es bedeutet hat, dass er sich selbst hingegeben hat als ein Opfer für unsere Schuld. Wir wollen heute den königlichen Aufbruch bedenken. Und hier lesen wir in Matthäus 21 die Verse 1 bis 7. Matthäus 21, Abvers 1. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie. Und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Wir hatten betrachtet, dass direkt vor dieser Begebenheit Jesus einen Sabbat verbracht hat in Bethanien. Und dann, nachdem die Sonne untergegangen war, gab es ein Festmahl. Bei diesem Festmahl, da wurde Jesus gesalbt von Maria. Und Judas hat aber schon den Gedanken gefasst, dass er Jesus verraten will. Und es ist gut möglich, dass Judas genau in dieser Nacht schon nach Jerusalem schritt und die ersten Verhandlungen mit den Pharisäern führte, wie er Jesus verraten kann. Aber wir finden hier in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, durchaus schon eine interessante Spannung bei diesem Aufbruch, den Jesus jetzt in dieser letzten Woche vor seinem Tod begeht. Zum einen sehen wir der überzeugte und erwartete König. Während Judas nach Jerusalem zieht, um mit den Pharisäern zu sprechen, wie Jesus überliefert werden kann, kommen scheinbar auch schon einige aus Jerusalem nach Bethanien, um Jesus zu sehen. Vielleicht schon so gegen Ende des Sabbats, man durfte ja so eine gewisse Menge von 1000 Schritten, einen Sabbatweg durfte man am Sabbat zurücklegen. Manche haben sich das extra so ausgerechnet, dass sie gesagt haben, okay, noch so kurz vor Sonnenuntergang kann ich schon mal die 1000 Schritte gehen und dann nach Sonnenuntergang noch den Rest. Wahrscheinlich machten sich tatsächlich schon einige an diesem Abend auf, um bei dieser Feier, bei diesem Festmahl in Bethanien mit dabei zu sein. Sie haben gehört, Jesus ist in Bethanien. In Johannes 12, Vers 9, da lesen wir: die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, also dass Jesus in Bethanien war. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Also, sie wollten Jesus sehen, sie wollten auch Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hat. Und so kamen sie nach Bethanien. Sie kamen aus Jerusalem Jesus entgegen und wollten ihn sehen, wollten erfahren, wie es um ihn steht. Aber auch Jesus hatte bereits geplant, nach Jerusalem zu ziehen. Er hat bereits geplant, in Bethanien zwar den Sabbat über zu ruhen, aber sein Plan ist, und das hat er seinen Jüngern schon vorher angekündigt, dass er nach Jerusalem geht. Er ist schon Richtung Jerusalem unterwegs. Er wird erwartet, aber er selbst ist auch überzeugt, das ist der Weg, den ich gehen muss. Als er an dem Samstagabend gesalbt wurde und Judas sich darüber ärgerte, da sagte Jesus, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Diese Salbung, sie ist ein Stück weit eine Salbung eines Leichnams. Ja, er wusste, er geht auf den Tod zu. Aber gleichzeitig hat die Salbung natürlich etwas Königliches. Und so wie Könige gesalbt wurden, so ist auch hier, dass er wusste, ich mache mich auf, ich ziehe nach Jerusalem in die Königsstadt. Ich bin es, der gesandt ist. Das ist der Weg, den der Vater mir angezeigt hat. Und deswegen nähern sie sich Jerusalem. Und sie kamen über Bethanien und Bethphage über den Ölberg dann nach Jerusalem. Also wir sehen hier, die Leute kommen ihnen entgegen, sie erwarten ihn, da ist so eine Anspannung. Oh, dieser Jesus, das ist jemand Besonderes, von dem können wir etwas erwarten. Und da schwang auch diese Hoffnung, diese messianische Hoffnung mit dabei. Ist er der Retter? Ist er der, der erlösen wird? Ist er der, der als König kommen wird? Und sie ziehen ihm schon entgegen, da wo er übernachtet hat. Und gleichzeitig ist er bewusst und er zieht nach Jerusalem und weiß, dies ist meine Zeit. Und er weiß genau, was ihn erwartet, aber er zieht mit einem Plan nach Jerusalem hin. Und dann erfahren wir hier, der souveräne und der bedürftige König. Es ist schon eine interessante Begebenheit. Er nimmt zwei seiner Jünger und er sendet sie aus. Und zwar mit einem ganz genauen Auftrag. Sie sollen in ein Dorf gehen, wahrscheinlich Bethphage, und dort werden sie eine Eselin finden mit einem Jungtier dabei. Und die sollen sie losbinden und zu Jesus bringen. Und dann sagt Jesus noch, aber wenn ihr gefragt werdet, hey, was macht ihr da? Dann sollt ihr sagen, der Herr braucht sie. Und dann wird man es euch geben. Und tatsächlich, die Jünger gehen los. Und es ist genau so, wie Jesus gesagt hat. Sie kommen in das Dorf und da finden sie tatsächlich diese Eselin mit dem Jungtier. Und dann heißt es in Lukas 19, Vers 32, der Parallelstelle, und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und dann lassen diese Besitzer es tatsächlich gewähren. In Markus wird noch erwähnt, dass sie noch sagen sollen, ja, Jesus sendet es dann wieder zurück, also es ist nur geliehen. Aber wir sehen hier eine absolute Souveränität. Jesus weiß ganz genau, er sendet seine Jünger auf eine merkwürdige Mission. Aber er weiß ganz genau, was sie vorfinden werden. Er weiß ganz genau, was geschehen wird. Er weiß ganz genau, was sie sagen sollen und dass sie darin dann Erfolg haben. Er geht nicht selbst hin, sondern er schickt seine Jünger. Absolute Souveränität. Er weiß genau, was geschehen wird und wie er dieses Esel-Jungtier bekommen wird. Aber bei all dieser Macht und Autorität, die Jesus offensichtlich hat über das, was dem Menschen eigentlich möglich ist, Ist es nicht eine interessante Formulierung, die die Jünger dann anwenden sollen? Der Herr braucht sie. Der Herr braucht sie. Der Herr braucht dieses Jungtier. Er ist bedürftig. Wozu braucht Jesus denn einen Esel? Er konnte doch laufen, oder bei all dem Wissen und bei all der Macht, die er hatte, hätte er nicht einen anderen Weg finden sollen? Nein, er bedient sich solch eines schwachen Tiers. Das heißt, dass noch nie jemand auf diesem Eselsfohlen geritten ist. Aber Gott braucht es. Er braucht es, weil er es gebrauchen will. Es gibt übrigens eine interessante Parallele, wenn man so will, und zwar als David im Sterben lag. Da gab es einen Konkurrenzkampf zwischen den Söhnen. Unter anderem hat Adonia gesagt, er sollte König sein und ließ sich schon als König ausrufen. Und dann kam Nathan, der Prophet, und andere kamen zu David und haben gesagt, Mensch, ist das wirklich dein Wunsch? Sollte wirklich dein Sohn Adonia König sein? Und David sagte, nee, Salomo hatte ich bestimmt zum König. Und sie beratschlagten, wie können wir jetzt sicherstellen, dass erkannt wird, dass Salomo König sein soll. Und sie kommen auf die Idee, nun, Salomo soll auf dem Maulesel von David selbst in die Stadt hineinreiten, nach Jerusalem reinreiten und dort als König erklärt werden. Und vielleicht finden wir hier auch so einen Hinweis darauf, hier bestätigt Gott selbst, das ist der König. Das ist der König, den Gott bestimmt hat. Ja. Hier auch ein Esel, auf den noch nie jemand geritten ist, aber den Gott bestimmt hat in dieser wunderbaren Vorsehung. Und übrigens, warum ist überhaupt Salomo auf einem Maulesel geritten und auch David? Warum hatten sie nicht ein prächtiges Pferd? Es gab einen Perserkönig, der hat gespottet, ja, also wenn der Messias auf einem Esel reiten soll, ja, wenn der kommt, dann sag mir Bescheid, dann schenke ich ihm ein Pferd, hat ein Perserkönig gesagt. Ja. Aber tatsächlich ging es hier nicht nur darum, ist es jetzt kriegerisch oder friedlich, sondern den Israeliten war verboten, viele Pferde zu besitzen. Es war ein Zeichen der Demut unter Gott, zu sagen, nein, wir vertrauen nicht auf diese Stärke der Tiere oder die militärische Macht, die dadurch entstanden ist, sondern wir vertrauen auf die Macht des Herrn. Deswegen sollten die Könige auch in Israel eben keine Pferde reiten, sondern auf Esel oder Maulesel reiten. Also wir haben hier einen souveränen König, der gleichzeitig bedürftig ist. Er gebraucht etwas. Der Herr braucht es. Und dann drittens der siegreiche und demütige König. Es ist ja durchaus ein prophetisches Zeichen. Wozu gebraucht er das? Es soll eine Prophezeiung erfüllen. In Sacharja 9, Vers 9 heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Also wir finden hier in Matthäus den Bericht, dass diese Jünger sowohl die Eselmutter als auch das Fohlen mitgebracht haben. Natürlich saß Jesus nicht auf beiden drauf, sondern nur auf dem Fohlen, und diese Eselin, die wurde wahrscheinlich dann mitgeführt, damit das Junge auch das mitmacht. Aber hier erfüllt sich diese Prophezeiung, dass der Messias, dieser König, kommen wird nach Jerusalem, indem er auf einem Esel reitet. Und zwar gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Wie gesagt, dass er auf einem Esel reitet, das war nicht das Zeichen der, des Friedens, wenn man so will, ja, aber doch der Demut, und zwar, hier ist jemand, der sich an das Wort Gottes hält, der Gott vertraut und nicht auf die Stärke von Ross oder Militär. Und dieses Wort siegreich ist er, manche übersetzen es auch als rettend ist er. Also ein Sieg der Rettung, der Befreiung. Und dann heißt es im weiteren Kontext, dass er Frieden verkündet den Nationen an allen Enden der Erde. Und so finden wir hier ein Zeichen, er reitet bewusst. Er wählt dieses Zeichen bewusst. Es ist nicht kein Zufall, ja, dass er sagt, auch ja, hier ist gerade ein Esel, ich habe schon, meine Füße tun schon weh vom vielen Wandern. Nein, es ist ein bewusstes Zeichen, ein messianisches Zeichen. Ja, ich bin der König, der schon im Propheten Sacharja Jahrhunderte vorher angekündigt wurde. Und gleichzeitig ist er ein demütiger König, der nicht mit militärischer Macht und nicht mit eigener Kraft und irgendeiner politischen Agenda dort hineinreitet, sondern er vertraut sich ganz dem Vater an. Er wusste, ich reite hier hinein und es ist, ich gehe auf meinen Tod zu. Die Weise, wie ich siegreich werde, ist, indem ich mein Leben hingebe. So wollen wir auch beim Abendmahl diese drei Spannungen mit betrachten. Lasst uns im Geiste mit Erwartung unserem König entgegengehen. Ja, uns im Geiste aufmachen, so wie die Leute aus Jerusalem sich aufgemacht haben nach Bethanien. Aber uns auch daran erinnern, der König, er hat sich schon lange aufgemacht zu uns. Er ist schon auf dem Weg zu uns, um uns zu begegnen. Und das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, Christus, er hat sich aufgemacht aus dem Himmel, um uns nahe zu kommen. Und bei jedem Abendmahl dürfen wir neu uns aufmachen, um ihm zu begegnen, weil er uns nahe gekommen ist. Und dann lasst uns zuversichtlich dem Wort unseres Königs gehorchen. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Die Jünger, die werden sich vielleicht gedacht haben, wie, wir sollen da einfach irgendwo einen Esel losbinden, was sollen die Leute von uns denken und ist das, was hat das denn für einen Sinn und das hat er uns doch noch nie gefragt. Aber es erinnert uns daran, wir folgen einem souveränen König, er weiß, was er tut. Manchmal führt er dich und mich vielleicht auf einen Weg, den wir nicht verstehen. Auf einen Weg, der uns irritiert, der uns besorgt, der uns Fragen macht. Aber lasst uns daran erinnern, es gefällt unserem Herrn, auch deinen und meinen Dienst zu gebrauchen. Bei aller Schwachheit, wie oft sind wir vielleicht auch wie so ein junges Fohlen, wo man sagt, ja, das ist noch kein Lasttier, kann noch nichts tragen und ist eigentlich noch nicht so wirklich zu etwas Nütze, aber der Herr kann dich gebrauchen. In seiner Souveränität und bei all unserer Schwachheit. Und auch beim Abendmahl. Wie viele Rätsel sind um das Abendmahl herum und wir denken, wie soll das wirklich, das Brot und der Wein, soll das wirklich unseren Glauben stärken? Kann Gott das wirklich gebrauchen? Ist das nicht nur irgendwie so eine merkwürdige Zeremonie? Aber lasst uns seinem Wort vertrauen. Dass er selbst durch diese schwachen Mittel wahrhaftig sie gebrauchen kann, um unseren Glauben zu stärken, um uns nahe zu kommen, um uns im Geist zu beleben. Und zuletzt lasst uns im Glauben neu betrachten, dass unser siegreicher König gerade dadurch gesiegt hat, dass er demütig den Willen des Vaters gehorsam gefolgt ist bis in den Tod. Seine Königssalbung wurde zur Begräbnissalbung. Doch gerade darin hat er seine Gerechtigkeit und seine Retterkraft gezeigt. Und so wollen wir das Abendmahl feiern, in Anbetung unseres Königs, der sich selbst hingegeben hat für uns, der gerade darin seine höchste Würde gezeigt hat, dass er demütig sich gehorsam dem Willen des Vaters gebeugt hat, um uns zu retten. Amen. So lasst uns, bevor wir